Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Queer as Berlin, der Diversity Podcast mit Michael Mayer.
Hallo und willkommen zurück nach ein paar Monaten Pause zu einer neuen Folge von Queer as Berlin. Heute geht es um queeren Punk, genauer gesagt um die Frage, wie sich Punkmusik und Punkkultur mit der queeren Subkultur vermischen bzw. vermischt haben. In dem Dokumentarfilm Queercore, How to Punk a Revolution, geht es genau um dieses Thema. Der Film ist schon vor ein paar Jahren rausgekommen und wurde gemacht und erdacht von Regisseur und Autor Joni Leiser. Und Joni ist heute unser Gast bei Queer as Berlin. Hallo Joni.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Erstmal zu dir, um dich mal vorzustellen. Du bist 1985 in Illinois, USA geboren und bist dann 2010 nach Berlin gekommen. Was hat dich denn damals nach Berlin getrieben eigentlich?
Die Liebe. Ja. erstmal, ich will nur die Zuschauer, ZuhörerInnen bedanken für ein bisschen Geduld mit meinem amerikanischen Akzent.
It's perfect, don't worry about it.
Danke. Nee, ich kam erstmal in 2007 nach Berlin mit der Universität und ich war so beeindruckt von queeres Leben, Punkleben, alternatives Leben und in die allgemeine kreativ und aktivistische Stadt, was es ist. Und dann bin ich hierher gezogen in 2010, als meine Verleiher damals meinen Film William S. Burroughs, A Man Within, meine Kinotour gebucht haben, habe ich einfach zwei Koffer mitgenommen und meinen damaligen Freund mitgenommen und bin hier einfach geblieben.
Und hattest du schon vorher irgendwie eine Verbindung zu Deutschland oder nicht so richtig? Oder?
Ich meine, meine Großeltern waren deutsche Juden, die ausgewandert sind in 1933. So, ich hatte einen deutschen Pass. Ich konnte so einen deutschen Pass beantragen. Aber ich habe nur von einer guten Freundin gehört, die in Paris studiert hat, dass Berlin eine sehr coole alternative Stadt ist mit vielen Möglichkeiten zum Feiern und ein krasses Leben mit für nicht viel Geld.
Wollte ich gerade sagen, es ist billiger als Paris, ne?
Billiger als Berlin.
Obwohl, das ändert sich leider gerade auch ein bisschen so. Lass uns mal sprechen über, das war ja so ein bisschen der Anlass für, dass du jetzt heute hier bist. Und zwar, ich habe so aus deiner filmischen Biografie so rausgelesen, dass du so einen starken Interesse hast für so Underground-Culture. So, ne? Du hast einen Film gemacht über William Burroughs, der ja auch so ein bisschen so ein, naja, sagen wir mal Underground, obwohl Underground kann man nicht sagen, aber so ein Underground-Autor am Anfang zumindest war. Wie bist du auf William Burroughs gekommen, also auf das Thema?
William Burroughs war der erste Autor, ein Zensor, der letzte zensierte Autor in den USA, hat über Queerness und Homosexualität und krasse Sexualitäten und nicht binär Denken, geschrieben in den 50ern, vor es überhaupt, also er hat das, alle diese Themen quasi in den Mainstream mit seinen Büchern gebracht, mit seinen Kumpels in den Beat Generation, Jack Kerouac und Allen Ginsberg. Und ich war so beeindruckt, dass jemand so krass schreiben konnte. Und ich habe die Bücher in den Highschool erstmal gelesen. Ich dachte, hey, die sind immer noch sehr krass. Das war so Anfang 2000er. Dass die immer noch so krass waren in den Anfang 2000er als in den 50ern.
Ist ja interessant, aber was fandst du daran so krass? Also diese Drogengeschichte oder was war so krass für dich?
Ja, da? Drogen, Sex und eine komplett, könnte man sagen, so Verspiegelung an alle die Krassheit in unserer Gesellschaft, alle was krass ist und the grotesque und genau, dass Sexualität nicht nur ist, was wir machen in unseren Schlafzimmern, als auch ein politisches Werkzeug, wie wir die Gesellschaft verändern können.
Was ja in den 50er Jahren auch nochmal eine ganz andere Bedeutung hatte, ne? Also ich meine, da war ja auch, ich weiß gar nicht genau, bis wann war eigentlich in den USA Homosexualität illegal? Ab wann ist denn das abgeschafft worden? Weil ich, Deutschland weiß nur, Weil das war ja hier 1969 und dann endgültig abgeschafft 1994. Aber in den USA weiß ich das gar nicht.
Ja, ich glaube immer noch in einige Städten sind Sodomie illegal, aber ich bin mir nicht sicher. Als ich die USA verlassen habe, war Sodomie in einigen Städten immer noch illegal.
Aber es ist, glaube ich, dann irgendwie not enforced, ne? Also dann irgendwie steht zwar im Gesetz oder so, aber genau. Und dann, ich glaube, es war ja dann dein nächster Film, ne? Dann hast du den Film gemacht, Desire Will Set You Free. Das ist ja dann so ein Film gewesen über die über die Berliner Underground-Kultur. Vielleicht kannst du davon noch mal ein bisschen erzählen, was dich da so interessiert hat daran.
Ich wollte so eine fiktionale Filme machen, als quasi ein Time Capsule von alles, was ich in Berlin erlebt habe. So 2010 bis 2013, weil ich wusste, mit Gentrifizierung und die Veränderung des Staates nicht alles überleben würde. Und es war ein Spagat zwischen Dokumentar, Improvisierung und Scripted Fiktion. Und ich habe so gecastet, alle meine Freunde und als auch andere Berliner Figuren wie Dina Hagen und Peaches und Blixa Bargeld und alle, genau. Und
okay, sind ja richtige bekannte Namen dann, ja?
Ja.
Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen frage ich.
Ja. genau, und
Und sag mal, und diese Underground-Kultur, also was fasziniert denn dich da dran? Also was war jetzt für dich so spannend, das dann irgendwie auch in so einem Spielfilm dann zu verarbeiten?
Ich finde, also Berlin hat so eine krasse Geschichte in den Underground von den 20ern, von den Weimar goldenen 20ern. Bis heute, also dieser Begriff, auch das Begriff Homosexualität und Gay und alles kommt von Berlin. Da ist ein sehr spannendes Buch darüber geschrieben, Das andere Berlin heißt es auf Deutsch, auf Englisch Gay Berlin.
Ah, das habe ich auch gelesen von,
wie heißt Beachy,
ja, genau. Beachy. Das fand ich auch super spannend.
Ja, super interessant. Aber es ist interessant, dass Berlin immer interessanter erzählt ist, das Underground über so ausländische Autoren oder Filmemacher von Christopher Isherwood in den 20ern zu Beachy, diese krasse Geschichte, Audre Lorde. Und ich wollte so ein Teil davon, so ein bisschen eine Dokumentation als von einem fremden Blick, von einem fremden Blick auf die Gesellschaft, weil es einzigartig ist. Ich glaube, es ist immer noch sehr einzigartig.
Na, in dem Buch fand ich ja total spannend, also das kommt jetzt in deinem Film sicherlich nicht vor, aber da ist ja so ein Kapitel, was ja jetzt schon ganz lange her ist, in der Kaiserzeit, dass sogar damals schon, wo das ja alles noch super illegal alles war, aber dass das dann irgendwie schon auch schon eine total schwule Stadt war, weil man das irgendwie so toleriert hat. Dann gab es ja irgendwie diese Fälle, wo dann irgendwelche, ich sag mal, Stricher dann irgendwie so hochmögende Männer erpresst haben. Und dann haben aber die Richter das gar nicht weiter verfolgt, weil die gesagt haben, ach nee, komm, irgendwie, denen glauben wir sowieso nicht oder so. Und ich fand das interessant, dass da stand irgendwie, das ist sogar noch mehr als Paris oder so. Also Berlin echt so eine super schwule Stadt schon vor 150 oder 130 Jahren war oder so. Das fand ich in dem Buch so super, super spannend. Echt interessant.
Ja, und vielleicht zum größten Teil auch, Danke an Magnus Hirschfeld und das Magnus Hirschfeld-Institut, was auch so krass war. Und hätten die Nazis nicht gegeben, dann vielleicht würden wir so viel fortschrittlicher in den queeren Welt und in der Welt im Allgemeinen.
Ja, das stimmt. Also das ist ein wichtiger Punkt, oder wichtige Person, absolut. Jetzt lass uns mal zu deinem tollen Film kommen, der schon, ich glaube, 5 Jahre alt ist, glaube ich, Queercore, ne? How to Punk a Revolution, so 5 Jahre, so irgendwie roundabout. Muss man vielleicht mal erklären, was es ist, ne? Und zwar, also es beschreibt im Grunde genommen die, Punkkultur, Musikkultur der 70er, 80er Jahre, kann man das so sagen? 70er, 80er?
Mehr 80er, 90er.
80er, 90er, okay. Und beschreibt im Grunde genommen, wie eigentlich so queere Kultur, Subkultur sich da so mischt mit der Punkkultur. So, ne? Und erste Frage ist eigentlich, hast du eigentlich selber da irgendwie Erfahrung mit der Punkkultur gehabt? So? Also hast du da selber auch, also dann später irgendwie, warst du da Teil davon? Oder wie war das?
Ja, als Teenager schon. und den Film auch investigates ein bisschen forscht, wie queer eine politisch sein kann. Also nicht nur so über unsere Sexualität, aber als auch als political tool. Und wie wir gegen so die Mainstream schwule Kultur gehen können und immer noch ein Teil davon bleiben können. Ja.
Also du meinst, dass jetzt wie die Punkkultur dann auch so ein starkes politisches Moment hatte sozusagen damals, ne? So, ich habe mich dann gefragt, weil ich nicht so wahnsinnig viel darüber weiß, war eigentlich die Punkkultur damals, also ich meine, es war ja logischerweise Underground, ist ja klar, aber dann wiederum auch nicht, ne? Es gab ja dann irgendwie auch so etliche Stars, die ja schon dann so in den Mainstream dann so gekommen sind später oder so. Wie würdest du das beschreiben? Wie groß war denn diese Punkkultur in den USA damals?
Punk war die größte Subkultur, die größte, genau wie die Hippie. Erstmal kamen die Beatniks, dann kamen Hippies und Punks und ein bisschen jetzt wie so, ich weiß nicht, Electro, Techno oder TikTok-Kultur. Ich weiß nicht, wo die Subkultur ist. Jetzt müssen mal Leute unter 25 fragen. Aber
wir kommen später noch
es war
zu.
Schon groß. Es ist schon zu dem Mainstream geworden. Genau.
Ja. Ich habe auch in einem Artikel im Guardian gelesen, das fand ich ganz interessant irgendwie, weil das hatte ich dann irgendwie auch schon vergessen an der Stelle. Also der Begriff Punk hat seine Wurzeln im schwulen Sex und bezieht sich auf einen Mann, der im Gefängnis Analverkehr hat. I didn't know that.
Ja, das ist die originale Bedeutung von Punk.
Echt? Ja, okay, weil das hatte ich dann irgendwie kommt das in dem Film eigentlich auch vor? Weil das hatte ich dann irgendwie echt irgendwie an der Stelle irgendwie gepennt dann irgendwie so, aber okay, weil das ist ja irgendwie auch interessant vom Wort her. Aber jetzt wollen wir doch nochmal drüber sprechen, woher jetzt eigentlich, also Queercore, wer das erfunden hat, also einer der erfunden, das kannst du besser erzählen als ich, ist ja Bruce LaBruce halt, ne? Erzähl mal, also der ist ja aus Kanada ursprünglich. Wie entstand das, also diese Vermischung von queerer und Punkkultur?
Ja, Bruce LaBruce ist jetzt bekannt als Filmmacher und Regisseur, hat so viele Filme gemacht. Aber damals hat er als Zener angefangen. Und ein Zine ist diese kleine, selbstgemachte Magazine.
Also Fanzine, ne?
Genau. Und er hatte das gemacht, so Fanzines gemacht mit seiner damaligen beste Freundin, GB Jones. Sie ist auch jetzt bekannte Künstlerin. Aber genau, die haben diese Zine gemacht. Und als Witz, die waren frustriert, dass da kein Platz geben konnte für queer Menschen in der Punk-Szene, weil die Punk-Szene damals in den 80ern war sehr macho und teilweise gefährlich für queere Menschen. Und die wollen nicht so in diese Mainstream-Gay-Kultur gehen und diese Fashion-Trends und so kaufen.
Es war einfach sehr hetero.
Und also die haben dann diese Queercore-Bewegung erfunden. Die haben das einfach darüber geschrieben in deren Scenes und eine komplett fiktionale Scene beschrieben in deren Scenes, was nicht gab. Und dann Leute haben das geglaubt und dann von diesen Scenes und von das Glauben kam eine echte Subkultur. Also von zwei frustrierten queer Menschen mit 18, 19 aus der Schlafzimmern erfunden, genau.
Aber es ist ja interessant, dass er auch beschreibt, dass das ja schon für ihn auch ganz schön schwierig war, weil er sagt ja an einer Stelle, also jetzt so nicht wörtlich wohl, aber sozusagen, also er wurde für Looking Queer bei irgendwelchen Hardcore-Shows verprügelt und dann wurde er aber andererseits dann aus schwulen Bars rausgeschmissen, weil er Hakenkreuz-Ohrringe trag, was ja auch damals so die maximale ist ja heute noch die maximale Provokation. Aber dass er sozusagen so in beiden Szenen ja dann gar nicht so richtig angekommen ist oder sich richtig wohlfühlte oder so.
Ja. Und ich unterstütze keinen, also ich Hakenkreuz tragen, aber in Kanada, es hat eine andere Bedeutung als in den USA und er hat die getragen, weil Sid Vicious die getragen hat Und er wollte irgendwie dieses Symbol zerstören. Es war nicht seine Unterstützung von Nazis.
Nee, klar, ja. Provokation halt.
Ne? Ja, hier würde ich nicht tragen, also auf keinen Fall da auch nicht, aber ich kann verstehen, warum er das getragen hat. Genau, aber ja, er hat es nicht angepasst, also er konnte nicht passen in beide Kulturen und hat seinen eigenen erfunden. Und das war die Begründung, warum ich diese Film überhaupt machen wollte. Ich wollte den Leuten zeigen, wie einfach es ist, deine Welt zu verändern oder deine eigene Welt zu erfinden, wenn die Gesellschaft dich nicht akzeptiert oder wenn du keinen Platz findest für deine Kunst oder deine Sachen. Du kannst das alles erfinden und deine eigenen Sinne bauen.
Aber erzähl mal nochmal, und zwar, weil du hast ja in dem Film auch diverse Musiker und Musikerinnen, die halt erzählen, wie das für sie war, irgendwie als lesbische Musikerin oder schwuler Musiker oder so. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie das war, wie das quasi dann so eingesickert ist in die Punkkultur oder wie die sich da quasi so eingefunden haben dann.
Ja, ich meine, die erste populär quasi Queercore Bands waren so Tribe Aid oder Team Dresh oder Pansy Division. Pansy Division wurde so zu einer quasi Berühmtheit gebracht von deren Tour mit Green Day. Und Green Day damals war die Nummer 1 Band weltweit und die haben dieses große Stadion gespielt und so. Und das hat dann ein bisschen Aufmerksamkeit zum Queercore gebracht, aber die Welt war nicht bereit für das. Es war nicht heute, wo so Lil Nas X und Kim Petras und alle diese so Superstars offen und schwul und trans sind. Damals war es ein komplett Tabu. Und alle Leute, ne, es war gefährlich und Leute, keine Label oder so wollten diese Bands verleihen und keine Veranstalter wollten diese Shows veranstalten und so. Es war eine komplett andere Zeit, aber die haben das trotzdem gemacht und die haben diese Szene so mit Gewalt und Macht und einfach das durchgemacht. Ja.
Naja, Bruce Lambus sagt es ja auch, glaube ich, an einer Stelle, dass er sich so oder er und die anderen Musiker und Musikerinnen dann sich so on the fringe of the fringes so befanden halt. Ne? Also so schon innerhalb der schwulen Lesbenbewegung dann aber auch nochmal so eine Randgruppe halt, was es dann irgendwie auch so spannend macht. Ich habe dann irgendwie auch gedacht, so irgendwie diese alten Bilder sind ja auch so toll, weil das war ja dann schon so, ich meine, klar, Punk war ja immer sehr wild, ne? So und das wirkt auch so für uns ja so ein bisschen, also, naja, was ist für uns? Nee, sagen wir mal so, also für mich halt, also weit weg, wo ich dachte, okay, gibt es das eigentlich heute noch so? Ne? Also es ist ja auch so ein bisschen verschwunden auch, ne? So diese Punkkultur. Also wie würdest du es beschreiben? Also so ein bisschen, ja, nicht ganz verschwunden wahrscheinlich, aber.
Ich glaube, da ist immer noch so, ist kleiner geworden, aber da ist immer noch so eine kleine Punk-Subkultur und man sieht es noch, also auf meinem Weg hierher habe ich so ein paar Punks auf die Straße gesehen am Laufen.
Echt?
Und so, ja. ja, es lebt noch. Also, viele Subkulturen leben jetzt auch online, aber auch in der Realität. Ich glaube, da ist immer noch so Punkkultur, Punkshows, Punkbars, Punkhouses, besetzte Häuser, was auch immer.
Ja, wahrscheinlich weniger auch so ein bisschen, ne? Aber sag mal, ich wollte dich noch fragen, und zwar, ich fand es ganz interessant, weil ich war mit meinem Freund irgendwie im Kino, als ich diesen Film gesehen habe und der meinte dann, also jetzt ist natürlich mal die Frage, jeder hat ja so unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, aber dass in Deutschland aus seiner Erinnerung raus damals halt diese Vermischung von queerer Subkultur und Punkkultur es nicht so gab oder nur ganz wenig so. Und ich habe mich dann gefragt, ist das eigentlich so, was du in dem Film beschreibst, also ein sehr amerikanisches Phänomen oder UK ist auch noch die Frage, wie das da war. Also wie würdest du das beschreiben?
Ich meine, da war auch so eine interessante Bands und so in Deutschland. Wir haben dann nicht viel gezeigt in dem Film, weil wir nur 90 Minuten hatten. Aber da war so die Teutliche Doris, das Band von Wolfgang Müller und Malaria von Gudrun Gune, Bettina Costa. Da war auch Tuntenhaus was heißt eine Schule besetzt, queer genau, besetztes Haus.
Mainzer Straße, glaube ich, war das Mainzer Straße? Oder Mainzer?
Ja, ich glaube am Anfang. Und jetzt sind die an die, die geben noch an die Kastanienallee. Und die Punks in Kanada waren komplett, waren sehr interessiert an alle diese Queer-Punk-Szenen in Berlin und haben ein Fernsehen gemacht mit den Leuten von Tuntenhaus. Und da waren auch diese Tunten-Rattenbar und diese Tunten-Shows. So da war schon eine größere Szene hier. Ich glaube, nicht so viele Bands als in den USA und UK und so. Aber die Szene war schon reif und aktiv, würde ich sagen.
Okay. Na gut, es ist wahrscheinlich auch einfach so, dass es in Amerika auch mehr gab, weil aber das Land viel größer ist. Ne? So, das ist ja auch in dem Film so, das hat sich ja auch bestimmte Städte auch so konzentriert. Ne? Also was gab es wie Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago.
Chicago
ja. Ist so, ne? Also ja, wo sich das so konzentriert hat, so, ja. Ne? Genau. Ja. Ich wollte dich nochmal zu einem Satz fragen, und zwar, das fand ich, das habe ich nicht so ganz verstanden, den Bruce LaBruce in deinem Film sagt, und zwar, der sagt er, dass er meint, also learn to embrace the criminality of queerness, so halt, ne? Irgendwie, aber ich habe mich dann irgendwie an der Stelle gefragt, okay, aber was meint er jetzt eigentlich mit der Kriminalität jetzt in dem Sinne? Also als früher schwul sein verboten war oder also
ja, es war auch illegal. Schwul zu sein war illegal in meiste, ne? Es war nicht nur so, es war illegal ich weiß nicht in Kanada, wann es war, ich glaube 90ern irgendwo,
okay.
Irgendwann, aber es war illegal schwul zu sein, es war illegal trans zu sein, es war illegal Sex zu haben, und dann die haben von dieser Illegalität, was auch Jean Genet beschreibt in seiner Buche über diese Demimonde, diese in the gutter, in den alleys, in den Müllcontainer, was wir dann machen können, wenn niemand uns sieht, wir können dann machen, was wir wollen, ne? Weil in den Schatten können wir alle die Krassheit erleben. Und er hat das zelebriert. Er wollte nicht akzeptiert werden, weil wenn er diese Akzeptanz bekommen hätte, dann konnte er nicht alles, was er gemacht hat, machen. Und da ist viele Freiheit in diesen Schatten und in diesen Hinterseitgassen und so. Und er hat das zelebriert.
Also in diesen Fringes, ne, so in den Rändern halt, ne. Ja, ja, klar, nee, wenn man so überlegt, ich meine, klar, also wahrscheinlich wäre das jetzt irgendwie heute dann auch anders, so eine Karriere zu machen wie Bruce LaBruce. Oder wäre auch, muss man auch noch erwähnen, der in deinem Film ja auch vorkommt, ist ja auch John Waters, ne, der früher, also jetzt reden wir wirklich von 70er Jahren, 50 Jahren, ja irgendwie auch viel krassere, wildere Filme gemacht hat als heute, ne. So, also ja. Heute ist er, ich glaube, er hat sogar einen Star auf dem Hollywood Boulevard. War, ne? Ja. So.
Er macht jetzt dieses Jahr seinen ersten Film seit 20 Jahren. Liarmouth. Ja, er hat einen Bestseller, Liarmouth, ein neues Buch, ist ein Bestseller, und er macht jetzt seinen Film davon. Genau, seinen ersten geforderten Film seit 20 Jahren. Also er hat auch Hollywood-Film, auch seine große Budget-Film. Aber genau, er ist ist lustig, weil er hat eigentlich diese Queer-Punk-Szene mindestens dieses Thema, ohne das zu nennen, angefangen. Und aber ja, erst jetzt, er war dann Mainstream und genau.
Na gut, er ist ja jetzt, glaube ich, auch schon 74 oder so. Ich meine, gut, genau, wie am Ende, so im hohen Alter, da ist natürlich auch dein Approach so ein bisschen ein anderer, ne? So
zu, nee, er ist 78 schon.
Oder 78 sogar schon, ne? Ich meine, ist ja auch klar, dass man da irgendwie jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen andere Filme macht, als man jetzt, ich meine, wenn man auch diese Divine-Filme da irgendwie denkt, die irgendwie so mit $500 oder so in Baltimore gedreht. Also das sind ja irgendwie auch total krasse Filme. Also schade, dass man die eigentlich nicht öfter sieht. Die sind auch so ein bisschen verschütt gegangen. Die sieht man ja so selten. Ja, was ja, genau, Gentrifizierung haben wir auch schon besprochen. Ich habe ja auch so gedacht, so, dass ja viel von der Szenerie wahrscheinlich dann irgendwie auch verschwunden ist, weil es dann auch diese Orte, diese Venues nicht mehr gibt. Ne? So, weil in Berlin ist das ja auch so, dass so, ja, und das ist ja alles dann irgendwie so weit außerhalb, so, ne? Irgendwie hast du eigentlich in den USA noch Kontakt zu Leuten, so von, also die du in dem Film da porträtiert hast, so, wie die sagen, was die heute machen, so?
Ja, einige Kontakte. Es ist interessant, zum Beispiel Silas Howard, er hat so mit Tribe 8 gespielt, ist jetzt, er war damals sie und er ist jetzt so Transmann und arbeitet in Hollywood. Er macht so Regie für Pose und Transparent und riesig große Netflix und Amazon und so Produktionen. Er ist quasi Regisseur und genau, Bruce macht noch seine Filme, Bruce LaBruce, viele Bands machen noch deren Sachen und ja.
Ja, Bruce LaBruce habe ich, ich glaube im letzten Sommer, da hat er mal seinen neuen Film in Berlin in so einem Freilichtkino vorgestellt, was ich auch ganz cool fand, weil ich Bruce LaBruce vorher noch nie live gesehen habe. Der hat dann auch dann, naja, so die alten Geschichten irgendwie erzählt und so, oder? Aber es war irgendwie auch ganz... ganz cool. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall an der Stelle nur sagen, was ich ja so ein bisschen schade finde, weil ich habe nicht mal geguckt, der steht ja gar nicht mehr in der Mediathek, der Film. Also man kann den jetzt gleich, glaube ich, nur noch auf DVD schauen. Ne? So den,
Queercore?
Ja, genau.
Oder? Ich glaube, es ist auf Vimeo.
Auch auf Vimeo ist der noch zu sehen. Okay. Ja. Ah ja, okay. Weil das wäre ja dann irgendwie mal so ein Tipp. Also ja. Ich kann man den Leuten nur empfehlen, sich den mal anzusehen. Ja. Aber du bist ja jetzt nicht, also jetzt nicht schon irgendwie so im Ruhestand, sondern du hast ja noch andere Projekte am Laufen. Du hast eine Doku gemacht, eine Doku-Serie, die heißt Drag Me to the USA. Drei Drag Queens auf ihrem Weg durch die USA von New Orleans nach Los Angeles. Klingt ja erstmal sehr...
Auf RTL Plus.
Auf RTL Plus, genau. Kommen wir gleich noch zu. Also klingt ja, ich habe es nicht gesehen, klingt ja sehr lustig, aber erzähl mal, was war da so die Idee? Also wie bist du zu dem Projekt gekommen?
Ich wollte irgendwie den USA zeigen, diese Kleinstadt, diese mysteriöse Hauptstadt, der Hauptland der Drag-Kultur, den USA, wirklich zeigen, wie es ist. Ist es homophobisch, wie es ist, als Queer-Menschen wahrzunehmen in diese Kleinstädten und auch diese Idee von einem groß amerikanischen Roadtrip machen und erleben durch die Augen von drei diversen Drag Queens aus Deutschland.
Also Jack Kerouac in Drag.
In Drag, genau.
Okay. Das. Und weil ja jetzt in dieser Pressemitteilung stand ja drin, irgendwie von New Orleans nach Los Angeles und dann seid ihr aber gezielt quasi dann so in kleine Städte, Ortschaften?
Ja, Texas, Arizona, die Wüste, genau. Und okay. Anfangen in Karneval in Mardi Gras, eine der krassesten Städten in den USA. Und enden in L.A., die Hauptstadt von Drag-Kultur, von RuPaul's Drag Race und alles. Ne?
Okay, na gut, aber Mardi Gras, da fallen die ja wahrscheinlich gar nicht auf, ne, die Drags. Also da ist ja dann nicht, das ist ja normal dann so, ne?
Es ist schon anders in
ja, Mardi Gras.
Die waren schon sehr überrascht und ein bisschen out of their element, direkt von Flugzeug in die Karneval. Ne?
Ja. Okay. Und hat ja, könnte ich mir vorstellen, ja bestimmt auch so ein bisschen so einen ernsten Hintergrund im Sinne von, ja, also da gibt es ja dann auch Homophobie und irgendwie. Und als ihr das gedreht habt, wie war das? Also ist euch das dann auch wirklich bei den Dreharbeiten begegnet?
Ja, ich habe so mehr Hass erwartet, als wir erleben haben. Ich glaube, wenn man eine Sache ist, wenn man Cameras hat, dann sind alle Amerikaner begeistert, egal wer du bist. Also es wäre anders für unsere drei, wenn die in diese Kleinstädten einziehen würde. Aber einfach durchzuziehen mit unseren Cameras und so, wir haben das überlebt. Und ich glaube, großen Dank an RuPaul und Drag Race und alles, weil alle kennen jetzt, was ein Drag Queen ist und die feiern es ein bisschen. Also wir hatten ein paar kleine schlimme Leute, schlechte Leute auf dem Weg, aber meisten waren einfach begeistert und wollten mitmachen. Und genau, da ist auch eine ähnliche interessante Serie in den USA, We Are Here. Es ist anders, als was wir gemacht haben, aber es ist sehr interessant zu sehen, wie diese Leute in diesen Kleinstädten Drag Queens und Drags wahrnehmen.
Und sag mal, und habt ihr dann gezielt auch so bestimmte Situationen hergestellt oder mit bestimmten Leuten gesprochen? Oder
es einfach war nur so improvisiert.
Okay.
Meistens. Also wir haben ein paar geplante Treffen, aber meiste waren improvisiert. Und sie sehen, wer wir treffen und wann und was die sagen. Und genau.
Und habt ihr dann, wenn es jetzt, also die paar negativen Erlebnisse, habt ihr das dann auch drin gelassen in der Serie oder so? Ja, okay. Und würdest du dann sagen, das hat auch so ein bisschen so ein, es hat ja auch so ein bisschen so ein aktivistisches Moment auch, ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, also drei Drag Queens, wir packen die jetzt irgendwie in so eine texanische Kleinstadt oder was der Geier, im Bundesstaat. Würdest du sagen, das hat auch so ein bisschen was mit Aktivismus zu tun? Auch?
Aber was bedeutet Aktivismus? Die wollten einfach leben, die haben nichts was gesagt, keine Schilder getragen, also die wollen einfach durch den Städten reisen, wie alle anderen. Also es ist klar, es ist politisch queer zu sein und es ist politisch Drag zu machen, aber als Aktivistin würde ich das nicht bezeichnen.
Ja, okay. Ich frage das nur deswegen, weil ich glaube, Wikipedia ist ja immer sehr unzuverlässig, aber weil da steht in deinem Wikipedia-Eintrag, okay, Joni Leiser versteht sich irgendwie auch so als Aktivist, wo ich dachte, okay, das frage ich ihn jetzt mal. Mhm. Aber das ist natürlich irgendwie auch mal so ein bisschen so ein Label, was man den Leuten aufklebt. So, ja. Ne? Ja. Aber vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Also ich meine, ist das so ein ja.
Ich bezeichne mich als Künstler. Ich weiß nicht, ob ich als Aktivist bezeichnen würde. Als queeren Künstler. Und ich denke, dass alle queeren Leben, alle queer sind, es ist einfach eine politische Akt, queer zu sein, immer noch, obwohl es mehr Akzeptanz gibt. Und in meinen Kunst, ich versuche nicht nur Kunst für Kunst, aber Kunst, das Art that makes a difference, ne?
Und das tut sie auf jeden Fall. Aber lass uns vielleicht am Schluss nochmal drüber sprechen. Wie siehst denn du eigentlich die USA gerade so im Sinne von, ich finde es ja ganz interessant, auf der einen Seite ist ja unglaublich viel passiert, so mit Gay Marriage, und dann ist ja auch, also auch deine Arbeit, ne? Ich meine, es gibt ja auch eine viel größere Sichtbarkeit jetzt auch, zum Glück. Aber man hat trotzdem den Eindruck, dass jetzt irgendwie, also die USA noch viel mehr polarisiert sind als Deutschland, so, obwohl Deutschland ja auch, aber so, da gibt es dann halt so diese, weiß ich nicht, dann irgendwie hier die Konservativen und da die Liberalen, also das ist irgendwie so total polarisiert ist. Wie siehst denn du da so die USA gerade in dem Punkt?
Ich meine, ich lebe seit 12 Jahren in Deutschland, aber da ist, auf die Reise habe ich gesehen, dass diese Dualität noch existiert. Und es ist ein aufregendes Land, es ist cool, dass so viele Leute so interessant und so offen sind und machen so viele krasse Sachen. Auf der anderen Seite zeigen deren Hass auch, ne? Diese Churches, diese Mega-Churches und ich meine, das Leben ist viel sicherer in Deutschland, macht mir Sinn, politisch schlauer und besser, aber es macht manchmal mehr Spaß, in die Wilde zu reisen und gehen. Also nicht zum Leben, aber das ist nicht nur in den USA, das ist in vielen anderen Ländern auch, und auch in South America, Südamerika und so. Aber ja.
Ja, das stimmt, ja, weil da die Gegensätze einfach größer sind, ne? Das ist natürlich einfach so interessanter, ne? Oder das ist interessanter, kann man vielleicht so nicht sagen. Es macht mehr Spaß, ne? Ja. Irgendwie so. Also mir geht das ja auch mal so, dass ich in den USA mal so denke, also wenn es dann irgendwie richtig krass ist, dann ist es irgendwie auch einfach immer so noch viel interessanter, weil dieses Land einfach auch noch so. Aber wie du sagst, ich meine, leben will man da irgendwie.
Naja. Ich vermisse die Reibung manchmal.
Welche Reibung jetzt?
Ja, Reibung von Homophoben oder von, ne, Direktionen. Alles hier ist so easy. Es ist so,
also really?
Manchmal.
Okay, okay, aber das ist doch eigentlich in den USA auch nicht mehr so angesagt, dass man das so offen sagt, oder? Ich meine, ist ja auch eigentlich.
Es hängt von wo, aber in den USA man ist. Aber da gibt es viele Radikale, wie Bruce erwähnt. Da ist viel Radikalpotenzial, wenn man so gegen was macht, gegen so die Mainstream, gegen die Hasse, gegen, ne, diese, als diese, oder du kannst es als aktivistische Druck oder was auch immer, also genau, und wenn alles, when we all get along, wenn alle so einander gut versteht, dann ist es schwierig, also interessante Kunst zu machen, wenn wir alle auf demselben, on the same page sind, ne?
Na, ich finde ja auch so ein bisschen irre auch, aber das ist wahrscheinlich auch einfach so Teil dieser, in Anführungszeichen, Normalität, dass es ja auch auch einfach jetzt immer mehr Leute gibt, die halt irgendwie krass Republikaner sind, wie dieser eine Abgeordnete, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, der da so seinen ganzen Lebenslauf erfunden hat, Santos. Wo man dann irgendwie so denkt, irgendwie, wow, ich meine, selbst so eine Leute sind irgendwie offen schwul heutzutage, so, ne? Also was ja eigentlich gut ist, aber wo man da denkt, okay, aber mit denen will man sich dann irgendwie auch nicht gemein machen oder so, ne? So.
Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir einen schwule faschistischen Leader haben irgendwo in der Welt. Also es kommt, glaube ich, wahrscheinlich bald.
Ja. Na gut, ich meine, Alice Weidel von der AfD ist ja auch lesbisch. Nicht weit, also, ja, ich meine, okay, sie ist jetzt nicht ganz so eine große Figur, aber trotzdem. Ja. So. Ja. Juni, Mensch, danke dir fürs Kommen. War super, super spannend. Danke dir für deine Zeit. Genau, jetzt sagen wir nochmal Drag Me to the USA. Das ist ja schon, glaube ich, im September online gegangen bei RTL Plus, ne? So,
ja.
Genau. Also Abo abschließen.
Ja.
Sollte man so. Und genau, und Queercore, How to Punk a Revolution ist bei Vimeo, hast du ja gesagt. So, ne? Irgendwie, weil ich habe vorhin mal geguckt, bei der Arte-Mediathek steht es nämlich nicht mehr. Da steht nur der Hinweis. Ja. Aber jetzt auch nochmal am Schluss, hast du denn irgendwie ein neues Projekt in der Pipeline? Oder?
Ich drehe jetzt erst, aber nicht was in den nächsten paar Monaten raus. Doch, also ich habe zwei Kurzfilme, die in Festivals gleich kommen. The Fourth Generation und Chokehold, ein Doku über eine Drag-Wrestling-Veranstaltung aus New Orleans. Die kommen in Festivals die nächsten Monate raus.
Eine Drag-Wrestling-Veranstaltung?
Ja, Chokehold heißt es.
Aber das ist ja auch ziemlich cool. Das ist ja, aber kann man sich fast schwer vorstellen. Ja. Aber gut, Stichwort USA, ne? Wie krass das dann da ist. So. Okay, und das ist aber jetzt nur ein Kurzfilm dann quasi.
Ja, zwei Kurzfilme, ja, genau.
Aber ist dann schon eine Doku quasi dann so, ne? Ja. Ja, cool. Looking forward to that. Mhm. So, genau. Danke dir sehr für deine Zeit, Juni. Ja, Dankeschön.
Danke dir.
Ja, bis dann. Mach's gut. Dann. Danke. Ciao.
Queer as Berlin. Der Diversity Podcast mit Michael Mayer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.